tierisch, dass ihr hier seid. Ihr hättet ja heute auch woanders sein können, aber es ist einfach schön, dass ihr heute hier gekommen seid und das finde ich total super. Wer von euch mag Helden? Komm. 3, 1, 2, 3. Ja, Waltraud mag Helden. Sehr gut. Ja. Wer von euch möchte gern ein Held sein? Ja, 2 Leute. Okay. Wer von euch ist denn vielleicht schon ein Held? Ja, sehr gut. Okay, ich sehe schon, ich habe hier mit Profis zu tun. Ja. Ich möchte anfangen mit so einem kleinen Schwank aus der Jugend. Ich war in der 3. Klasse. Ah ja, Kindheit. Es ist noch nicht so lange her, weißt du? Ja. Ich war in der 3. Klasse und wir hatten so einen schönen Spielplatz und da waren wir am Spielen in der Pause und da waren so Poller, kennt ihr vielleicht aus Marburg? Also so Poller, da kommt man so hüpfen, drüber hüpfen. Ne? So. Das haben die Jungs jetzt nicht so häufig gemacht, das haben eher die Mädchen gemacht. Und ich war irgendwo am Spielen und die Mädchen sind dann so über den Poller gehüpft und irgendwann kam ein Junge und hat sich auf den Poller gesetzt und dann konnten die Mädchen nicht mehr über die Poller hüpfen. Das habe ich natürlich gesehen und mutig wie ich da in der 3. Klasse, wie alt ist man denn da? Warte mal, 9. Ich mit 9 Jahren dann dahin und wollte dann die Sache klären, ja, war irgendwie mutig und habe mich dann diesen großen Jungen aus der 4. Klasse entgegengestellt. Und der fand das gar nicht witzig. Ich habe denen gesagt, hier hinfort, ja, runter vom Poller. Ja, nicht wortwörtlich. Ja. Also runter vom Poller, die Mädels wollen spielen. Hier, das geht nicht. Ich wollte wahrscheinlich auch die Mädels beeindrucken, ja, wie das so ist mit 9. Und dann wurde er total aggressiv und fing an, mich anzugreifen, körperlich. Und dann kam es. Mein Vater hat mich mit 6 Jahren zum Judo-Training gebracht. Jetzt wisst ihr, was kommt. Es hat funktioniert. Er hat mich angegriffen, ich habe den Arm gepackt und einen schönen Wurf gemacht. Und dann lag er da, habe ich mich draufgeschmissen, festgehalten, ja, Dreck fressen lassen, den Typen. Ja, und dann ist er weggerannt. Und ich war ein Held. Die Mädels fanden das ganz toll, die anderen waren, flässig, ja, Respekt. Für einen kurzen Augenblick war ich ein Held, weil ich dachte, der läuft jetzt für immer weg. Nee, der ist weggelaufen, seine Freunde zu holen. Ja. So, und irgendwann kam der dann angelaufen und ich habe den gesehen, ach du Kacke, jetzt ist es vorbei mit deinem jungen Leben. Ja. 9 Jahre alt, habe mich auch weggerannt zu meinem Held, nämlich meinem großen Bruder, der war nämlich in der 4. Klasse. Wir waren in der gleichen Schule. Und der hatte einen der Klasse, der hieß Jungguk, der konnte Taekwondo. Und dann bin ich da hingerannt. Ja, und dann gab es dann so einen Showdown, ja, die 4. Klasse, ja, die in dem Gebäude war und dann die 4. Klasse von den anderen, von dem bösen Jungen, ja, der in der anderen Klasse war, in einem anderen Gebäude. Und dann standen die da und haben sich verbal dann so auseinandergesetzt und ich habe mir das schön angeguckt. Und dann hat sich das auch erledigt. Da war mein großer, der ist ein bisschen kleiner als ich, aber mein großer Bruder war dann mein Held. Also so Held sein, das hat schon was. Das ist schon irgendwie was mich begeistert, ja. Held zu sein oder generell Helden. Mutige Menschen, also mein Bruder, der ist echt mutiger als ich. Der hat mich 2-3 Mal auch aus schwierigen Situationen rausgeholt. Zum Glück war der immer an meiner Schule. Ja. Ich habe den Ärger gemacht und er hat mich gerettet. Und so mutige Menschen haben mich immer begeistert. Deswegen liebe ich auch so Filme wie hier William Wallace, der Braveheart. Kennt ihr Braveheart? Das Name Programm. Genau, die Zähne oben ohne, ne, mit Rock. Ja. Anja, ja, okay. Gladiator, ne? Ja. Also überall da, wo Männer sind, die, oder auch Frauen, also hier, aber William Wallace, das war hier so ein richtig toller Film. Da konnte ich zu hoch gucken zu William Wallace und der hat ja echt gelebt. Der hat ja sein Leben quasi gegeben für die Freiheit des schottischen Volkes und der war so cool, es ist sogar überliefert worden, dass als er hingerichtet wurde, er noch einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Er hat nämlich gesagt, ihr Engländer, küsst meinen schottischen Hintern, ja, das ist das Beste, was ihr tun könnt. Das soll er angeblich auch noch auf der Folterbank, wo sie ihn getötet haben, gesagt haben. Aber was mich begeistert ist, dass er komplett Sein Leben, diese Hingabe, er war absolut authentisch, er ist für sein Volk eingestanden, war ein Held. Und da wurde das verfilmt, vielleicht noch ein bisschen heroisch, ja. Aber letztendlich, wenn es egal, welchen Film ihr euch anguckt, es gibt immer einen Held. Und selbst wenn es ein Anti-Held ist, gibt es ja auch Filme von. Noch ein Mann, der mich total begeistert, das war dieser Baptistenpastor Dr. Martin Luther King. Das war einer, der ist absolut für seine Überzeugung eingestanden. Trotz Morddrohung und Anfeindung, die er hatte, hat er sich trotzdem gegen die Rassentrennung ausgesprochen in den USA. Das ist ja auch erst 50 Jahre her, dass Schwarze in den USA eine andere Toilette benutzen mussten wie Weiße oder einen anderen Bus fahren. Das ist auch schon krass. Aber der hat sich da eingesetzt für seine Leute, für seine Kinder, für sein Volk. Er hat sich für das Reich Gottes eingesetzt, war absolut authentisch. Und das Einzige, was er eigentlich wollte, ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden, so wie es in der Bibel steht. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Ja? Jeder Mensch ist gleich. Es gibt kein Ansehen vor Gott. Dafür ist er eingestanden. Und jetzt gucken wir uns mal einen ganz kleinen Film kurz an, was er dazu gesagt hat. Dieser Mensch begeistert mich, weil er aus seiner Komfortzone rausgeht, aus seiner Sicherheit. Er hätte auch ein easy-peasy Leben haben können in der schwarzen oder in der Black Community, wo die ganzen Schwarzen sind, und einfach da sein Leben leben können, als Baptistenpastor sein Geld verdienen und sein Leben leben. Aber er geht auf die Straße, er geht raus, er ist so davon überzeugt, das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, sich einzusetzen, ja, für die Menschen, für die gottgegebenen Menschenrechte, dass er 1968 erschossen wird, dass er sein Leben dafür sogar opfert, für sein Anliegen, für das Reich Gottes. Das begeistert mich. Männer und Frauen, die kein Leben nur für sich selbst leben und für ihr Komfort und ihr Luxus, sondern für Gottes Sache. Und das begeistert mich. Und in unserem Bibeltext geht es auch um so einen Helden. Das ist heute die letzte Predigt in der Apostelgeschichte. Damit enden wir erstmal. Und ich glaube, wir können einiges von diesen Helden Stephanus lernen. Wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr aufschlagen in Apostelgeschichte 6, 8 bis 15. Und ich bete vor kurz mit uns. Herr Vater, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns zu uns sprechen wirst. Ich danke dir, dass du uns einfach lieb hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns heute da berührst, wo wir es brauchen, Herr. Mach du uns einfach auch klar, was du uns heute sagen möchtest. Herr, öffne du unser Herzen und Ohren für dein Reden. Amen. Apostelgeschichte 6, 8 bis 15. Von Gottes Gnade geleitet oder voll mit Gottes Gnade, wie es im Griechischen hier steht, und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter den Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, Alexandria und aus den Provinzen Sizilien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit dem er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose, also über das Gesetz, die Tora, gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit ihren eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußere sich einem Wort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnung ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihre Blicke nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Stephanus, muss ich ganz kurz noch was dazu Ihnen erzählen, Stephanus war ein Held. Stephanus war der erste Märtyrer der jungen Gemeinde in Jerusalem. Er war der erste, der nach Christus quasi auch gestorben ist als Märtyrer. Stephanus, der war einer von den sieben, ein paar Verse vorher lesen wir, dass er ausgewählt wurde als Diakon oder als Teamleiter heutzutage. Bei uns in der Gemeinde wäre er Teamleiter geworden. Und sein Job war es in der Gemeinde, die griechischen Witwen, die übersehen wurden, einfach zu versorgen. Der ist hingegangen mit so einem Sixpack Eiern und ein bisschen Milch und ein bisschen Brot und hat die dann auch versorgt. Damals gab es keine Sozialhilfe, da hat sich die Gemeinde um die Witwen gekümmert, die kein eigenes Einkommen hatten. Und wir sehen, dass hier die junge Gemeinde in Jerusalem eine zweite Führungsebene bekommt. Aber Stephanus, der arbeitet nicht nur in der FEG Jerusalem, sondern in seiner Freizeit, also nach seiner Arbeit und nach seinem Dienst in der Gemeinde, setzt sich Stephanus auch noch für die Menschen außerhalb der Gemeinde ein. Der geht in die griechischsprachigen Synagogen, das ist sowas wie, ist jetzt kein Tempel, Tempel ist dort, wo die Menschen Gott anbeten, Synagoge ist, wo die auch zusammen feiern und die Predigt anhören, aber das ist nicht der primäre Ort zur Anbetung Gottes. Und er geht dahin in die Synagoge und predigt und lehrt dazu zu den griechischsprachigen Juden, die nämlich aus Griechenland, aus Rom oder aus den anderen Provinzen nach Jerusalem kamen. Und das, was er gepredigt hat, das hat Gott noch mit Wundern bestätigt. Aber die Juden stören sich dran, die finden das doof, die können damit nichts anfangen. Und letztendlich bringen sie dann Stephanus vor Gericht, wird angeklagt wie Jesus unter falschen Vorwürfen. Dann hält er eine Verteidigungsrede und wird letztendlich dann gesteinigt. Er wird ermordet. Und auch wie Jesus betet Stephanus für seine Feinde und sagt, Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Stephanus ist ein Held, der erste Märtyrer der Gemeinde. In unserem Text sehe ich zwei Dinge für dich heute, die du lernen darfst, die vielleicht wichtig für dich sind. Zwei Dinge. Erstens, aus dem Text, aus dem Leben von Stephanus können wir sehen, wie ein Leben voll aus Gnade aussieht. Er war voll Gnade, steht da. Und zweitens können wir lernen, dass ein Leben mit Jesus Christus kein Ponyhof ist. Es ist riskant. Ein authentisches Leben mit Jesus Christus ist riskant. Ich fange mal mit dem zweiten an und ende dann mit dem ersten. Also erstmal gucken wir uns das an, ein Leben für Gott ist riskant. Manche Leute glauben, wenn ich Christ werde oder wenn ich Christ bin und mache alles richtig, hier, ich halte die 10 Gebote und habe morgens meine Andacht und ich lebe fromm mein Leben, dann werde ich ein gutes Leben haben. Und leider ist es so, dass auf vielen Evangelisationen oder auch Pastoren sagen, ja, du hast ein scheiß Leben, dann werd Christ und dann wird dein Leben gut. Ja, dann wird dein Leben, dann wird alles gut. Aber das ist nicht so. Ja. Es ist vielleicht auf eine andere Art und Weise gut, es wird am Ende gut, aber ein Leben als Christ heißt nicht, dass du hier auf dieser Erde Ponyhof erleben wirst, dass du immer gesund bist, dass du immer geheilt wirst, dass immer alles gelingt, dass deine Beziehungen funktionieren, dass du reich wirst, dass du ein Leben in Luxus hast, dass du Komfort hast, dass alles klappt, was du machst. Das heißt es nicht. Wir lesen Apostelgeschichte 6, Vers 9. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn. Wenn du glaubst, dass dein Leben als Christ eine Garantie ist, dass du ein ruhiges, einfaches, komfortables, luxuriöses Leben hast, dann muss ich dich enttäuschen, das wird nicht so sein und das ist auch nicht so. Es ist sogar das Gegenteil. Wenn du es ernst meinst mit Jesus Christus und authentisch mit ihm lebst, wirst du eher ein unruhiges Leben haben. Wirst du auch auf Komfort verzichten müssen und vielleicht auch auf Luxus. Und du wirst vielleicht auch gefährlich leben. Jesus sagt, Johannes 15, 18 bis 21, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, dann werden sie sich auch nach euren Worten richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst, dann glaub nicht, dass es dir besser geht als dem, den du nachfolgst. Schaut euch an, was sie mit Jesus gemacht haben. Schaut euch an, wie Jesus gelebt hat. Und es wäre dann vermessen zu denken, ja, ich folge diesem Jesus nach, der jetzt gar nicht viel besessen hatte, der großzügig war, der hingebungsvoll war, der aus seiner Komfortzone rausging, der sich eingesetzt hat, der auf bestimmte Sachen im Leben verzichtet hat und letztendlich für das, was er getan hat, er hat das Gute getan, er hat Liebe getan, er hat Liebe gepredigt, er hat Menschen geholfen, letztendlich ist er für das gestorben. Nur weil er Gutes getan hat. Die Welt hat ihn deswegen gehasst, weil er Gutes getan hat. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, und ich meine es authentisch, so wie William Wallace für Freiheit gekämpft hat, so wie Dr. Martin Luther King authentisch sein Christsein gelebt hat, in allerletzter Konsequenz und nicht in der Komfortzone geblieben ist, dann wird die Welt auf dich böse sein. Wenn du das Gute tust in dieser Welt und dein Leben authentisch als Christ lebst, wirst du angegriffen werden. Die Welt wird dich hassen. Warum? Weil du die Sünde der Welt aufdeckst damit. Weil du nicht mit der Welt mitsündigst. Weil du nicht mitmachst. Doch was passiert? Viele Christen leben im Untergrund, jetzt nicht so wie in Nordkorea, um ihr Christsein auszuleben, sondern leben im Untergrund als U-Boot-Christen. Sie leben ein halbherziges Christentum, ein halbherziges Christsein. Auf der Arbeit, beim Sport oder was weiß ich, in der Schule, da weiß keiner, dass du Christ bist oder dass sie Christen sind. Viele Christen leben nach dem Motto, bloß nicht auffallen als Christ, sonst könnte ich ja irgendwie in irgendwelcher Art und Weise Schwierigkeiten bekommen. Religion ist ja sowieso Privatsache in unserer Gesellschaft und Religion und auch der Glaube an Jesus Christus hat nichts auf der Arbeit oder im Sportverein oder sonst irgendwas zu suchen oder zu tun. Und sie vermeiden die Möglichkeit, dann auch aufgrund ihres Glaubens angegriffen zu werden und sie vermeiden die Möglichkeit, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du es ja, der so tickt. Lebst mit einem Bein in der Gemeinde als Christ und mit dem anderen Bein in der Gesellschaft und bist in dir zerteilt, weil du quasi so ein Doppelleben führst. Ich habe es jahrelang gemacht. Und hinter diesem Denken gehört irgendwie auch so ein bisschen, einerseits möchte ich Christ sein und möchte die ganzen Benefits eines Christen haben. Das heißt, ich möchte gerettet sein, ich möchte in den Himmel kommen, ich möchte die ganzen Segnungen haben. Ja? Und dafür arbeite ich vielleicht auch fleißig in der Gemeinde mit. Da lebe ich mein Christsein aus in der Gemeinde. Aber nach außen hin, außerhalb des geschützten Rahmens der Gemeinde, möchte ich mich nicht engagieren. Dort, wo vielleicht Leute dann mitkriegen, dass ich Christ bin und ich vielleicht eventuell angegriffen werde. Oder wo ich hinterfragt werde. Oder wo ich auf einmal authentisch leben muss. Es gibt ganz viele Menschen, die leben so. Ganz viele Christen. Innerhalb der Gemeinde sind sie die Helden, machen alles, tun, engagieren sich, sind ganz toll. Aber nach außen hin auf der Arbeit weiß keiner, dass du Christ bist. In der Schule weiß keiner, dass du Christ bist. Da weiß keiner, dass du im Musikteam mitsingst. Lobpreislieder für deinen Jesus jeden Sonntag wie ein Held. Aber sonst, deine Freunde außerhalb, da hast du mit Gott nichts zu tun. Das ist nicht William Wallace-like. Ich glaube, wir haben in der Gemeinde eine Subkultur geschaffen, eine Kultur geschaffen, wo wir das ermöglichen, dass du in der Gemeinde dein Christsein so leben kannst, dass du außerhalb der Gemeinde dein Christsein gar nicht leben brauchst. Und klar, wenn du der Held in der Gemeinde bist, dann kannst du stolz auf dich sein, das ist gut für dein Ego. Man kann sagen, ja, den Himmel habe ich mir auch verdient, weil ich habe immer in der Gemeinde mitgearbeitet. Ich kenne jemanden, der hat sein 40-jähriges Dienstjubiläum in der Gemeinde gefeiert. Wisst ihr, mit wie vielen Arbeitskollegen? Null. Ist das im Sinne von Jesus? Das heißt, ist das authentisch, sein Christsein zu leben? Stephanus versorgte nach der Arbeit noch die Witwen und in seiner Freizeit ging er noch in die Synagoge und predigte dort. Für Stephanus war sein Glaubensleben nicht nur auf die Gemeinde bezogen. Er hat sein Glaubensleben nicht nur in der FEG Jerusalem gelebt, sondern überall dort, wo er gelebt hat, war er authentischer Christ und ist für Jesus Christus eingestanden. In meiner Ausbildung arbeitete ich mal bei so einem Rentner-Ehepaar und dort habe ich, ich bin Elektriker, da habe ich dann Leitung gezogen für eine Freisprechanlage und dann kam ich mit diesem Opa da mal ins Gespräch und dann habe ich gefragt, ja, wo hast du denn gearbeitet? Und er so, ja, beim Bayerwerk habe ich gearbeitet als Maurer. Und er sagt, ach, mein Opa hat auch als Maurer beim Bayer gearbeitet. Ja, wie heißt er denn? Hat er mich gefragt. Ja, das ist der Helmut mit TH, das war dann immer sehr wichtig, ja. Helmut Oelke mit TH. Und da ist, ach, der Helmut, das war ja der, der immer von Jesus geredet hat, hat er mir erzählt. Ja, das bedeutet, also ich weiß nicht, ob er hat schon nicht nur die Leute geärgert mit dem Herrn Jesus, sondern der hat ja schon einen vernünftigen Umgang gehabt, aber da wusste ich, mein Opa, der ist absolut authentisch. Das, was er sagt in der Gemeinde oder wie er zu Hause ist und lebt, ja, wenn er Leute einlädt oder wenn er auf die Arbeit geht, ist es immer der gleiche Helmut Oelke, der den Herrn Jesus lieb hat. Und der Herr Jesus geht mit meinem Opa auf die Arbeit und wird dort auch geteilt. Aber woran liegt es nun, dass wir uns als Christen nicht outen auf der Arbeit? Ich glaube, es liegt auch an Angst. Wir haben Angst. Doch wovor? Ich glaube, wir haben Angst vor den Menschen, Menschenfurcht. Ich glaube, wir haben Angst, dass uns Leute nicht akzeptieren wegen unserem Glauben. Oder dass wir wegen unserem Glauben angegriffen werden. Oder wir haben Angst, was ist denn, wenn ich jetzt mal gefragt werde? Und dann kann ich, weil ich lese ja die Bibel nicht, und deswegen kann ich ja auch nicht irgendwie dann irgendwas Schlaues sagen. Oder ich kenne mich nicht genug aus, ich habe ja nicht studiert. Oder vielleicht lebst du auch einfach auf der Arbeit so, dass dir das keiner abkauft, wenn du sagst auf einmal, ja, ich bin Christ. So war es bei mir. Aber glaubst du ganz ehrlich, dass du als Christ ein Doppelleben leben kannst und damit durchkommst. Markus hat vorhin gesagt, eine Vision unserer Gemeinde ist, wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir unseren Glauben authentisch leben, 24/7. Dass es keinen Unterschied macht, ob wir hier in der Gemeinde sind oder außerhalb. Was wäre, wenn ich jetzt eure Arbeitskollegen alle eingeladen hätte oder eure Freunde und Bekannten? Was wäre, wenn die hier reinkommen? Würdet ihr euch schämen? Würdet ihr Angst haben? Würdet ihr sagen, ja, ich bin authentisch oder nicht? Ich glaube auch, ein Grund, warum vielleicht dein Glaubensleben langweilig ist und nicht relevant für dich oder auch keinen Unterschied in dein Leben macht, ist, weil du dein Glaubensleben nicht authentisch lebst. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so, dass du vielleicht nur halbe Sachen machst. Ich glaube, dass Gott unser ganzes Leben will. Und ich glaube, dass Gott dich dort, wo du lebst, wo du arbeitest und wo du lebst, wo du deinen Sport machst, wo du hingehst, ich glaube, dass Gott dich dahingestellt hat, um Licht zu sein, um Salz zu sein für andere Menschen. Vielleicht bist du der Einzige, das weiß man nicht, aber vielleicht, du bist nicht der Einzige, aber vielleicht bist du fast der Einzige, der dem Menschen von Jesus Christus erzählen kann. Der von dir die Liebe Jesus hört. Ich glaube, Gott hat dich dahingestellt, um Zeuge zu sein. Und darum geht es ja auch, dass wir Zeugnis geben von dem, was wir mit Jesus erleben. Und dass wir Menschen lieben, im Wort und Tat. In 1. Petrus steht, ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut. Vertraust du Jesus wirklich oder vertraust du Jesus nicht, dass er auch mit dir auf der Arbeit ist? Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also unsere Aufgabe ist es, Ansprechpartner für Nichtchristen zu sein, dort, wo wir leben. Ihr seid Gesandte. Und das ist euer Auftrag. Dafür seid ihr da, um dem Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Der zweite Punkt ist ein Leben aus Gnade. Das können wir von Stephanus lernen, ein Leben aus Gnade. Ich lese mal aus der Luther 84, der Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber war voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was bedeutet es, voll Gnade zu leben. Was bedeutet, also diese Wortwahl, also dieses voll Gnade, das findest du nur dreimal in der Bibel. Zweimal wird es benutzt, um Gott zu beschreiben. Gott ist voll Gnade, Jesus ist voll Gnade. Und dann ist auf einmal Stephanus voll Gnade. Also es wird, das ist schon fand ich jetzt schon auch interessant, es wird nur dreimal erwähnt. Und warum wird hier von Stephanus gesprochen, dass er voll Gnade ist? Ich habe auch noch nie jemand gesagt hier, also ich habe bestimmt schon mal gedacht, oh, der Mensch ist voll des Heiligen Geistes. Aber ich habe noch nie über jemanden gedacht, oh, der Mensch ist aber voll Gnade. Was bedeutet es, voll Gnade zu sein? Und wenn wir über Gnade sprechen, dann denken wir schnell an diese rettende Gnade, Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, sondern sie ist Geschenk Gottes. Und ich glaube, damit fängt Gnade an, einfach zu erkennen, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, aus Gnade, aus Liebe, um Sünder zu retten. Und das ist allein Gottes Werk. Keiner von euch bringt sich allein in den Himmel, sondern Jesus ist der, der euch in den Himmel bringt. Keiner von euch kann sich den Himmel verdienen. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Er hätte es eigentlich nicht machen müssen, hat aber trotzdem gemacht aus Gnade, weil er uns liebt, weil er uns bedingungslos liebt und er liebt dich bedingungslos. Nichts, was du tun kannst, Gutes wie Schlechtes, verdient dir die Gnade Gottes oder spricht dir die Gnade Gottes ab. Nichts, was du tun kannst, ist alleine Gottes bedingungslose Liebe und Gottes Werk, die Errettung, die Gnade.
Aber wenn hier im Text von Stephanus die Rede ist, dass er voll Gnade war, dann geht es hier in erster Linie nicht um Errettung, sondern es geht um ein Leben aus Gnade. Und jetzt wird es interessant. Wie sieht ein Leben aus Gnade aus? Ja, viele, wenn ich jetzt sagen würde, wer von euch aus Gnade rettet, würde ihr sagen, ich. Ja, ganz viele würden das sagen. Und wenn ich euch fragen würde, ja, wie sieht das denn praktisch in deinem Leben aus, dass du aus Gnade errettet bist? Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt predige ich auch so ein bisschen zu mir selbst. Ja, das mache ich ja sowieso immer, aber jetzt predige ich nochmal auch zu mir selbst, weil ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, als Christen zu lernen, was ein Leben aus Gnade ist. Was es bedeutet. Und ich glaube, das kann, wenn wir das lernen, und das wäre gut, wenn wir uns heute auf die Reise machen dazu, dass wir lernen, was es bedeutet, aus Gnade zu leben. Gnade ganz praktisch. Und ich glaube, viele Christen haben es verlernt, aus Gnade zu leben. Und wenn ich mir so überlege, wenn ich mit Leuten spreche und sie Sachen frage, oder kannst du hier mal irgendwas machen in der Gemeinde oder wie geht's dir so oder was weiß ich, dann höre ich immer, ah, ist alles so viel, ich bin überfordert, ja, ich habe so viel Arbeit, ich komme gar nicht mehr dazu, irgendetwas zu machen. Ich habe das Gefühl, jeder ist überfordert, jeder hat so viel Arbeit und alle sind immer am Ende. Alle sind am Ende, weil wir haben alle so viel. Und dann frage ich mich, sieht so ein Leben aus Gnade aus, dass wir alle zu viel haben und immer alle am Ende sind und auf Zahnfleisch gehen? Ich habe das Gefühl, wir sind alle immer so kurz vorm Burnout. Burnout ist übrigens der neue Heldentod. Da bist du Märtyrer, wenn du einen Burnout hast. Ja, weil du hast dich komplett aufgeopfert. Deine Kraft, deine Gesundheit, alles hast du aufgeopfert. Burnout ist der neue Heldentod. Wie gesagt, ich predige jetzt auch sehr stark zu mir, ja. Aber ist das ein Leben aus Gnade? Im Burnout zu enden, keine Zeit mehr für irgendwas zu haben, immer am Ende zu sein, den Termin versklavt worden werden durch den Terminkalender. Ich glaube, das ist kein Leben aus Gnade. Ein Leben aus Gnade sieht anders aus. Ein Leben, das Evangelium befähigt uns erst, dass wir aus Gnade leben. Und ich glaube, ein Leben aus Gnade befreit uns aus diesem Heldensyndrom, was wir haben. Ja, jeder von uns will so ein kleiner Held sein auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause, in der Gemeinde. Weil es ist ja auch gut fürs Ego, so ein kleiner Held zu sein. Und ich gebe uns mal 5 Punkte, damit lande ich auch, keine Angst. Ja? Ich gebe uns noch 5 Punkte, wie Gnade, wie ein Leben aus Gnade aussieht, wie du Gnade in dein Leben umsetzen kannst. Der erste Punkt ist im Verständnis von Gnade, Gnade ist die Motivation. Gnade ist als Motivation. Frage steckt dahinter, was motiviert dich? Ganz praktisch, auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Familie. Was motiviert dich? Was treibt dich an? Und ich gebe euch mal hier also ein Beispiel. Ich stelle euch mal 5 Arbeiter vor, die produzieren ganz fromm Bibeln. Da haben wir den ersten Arbeiter, das ist der Herr Euro. Der Herr Euro fragt, seine Motivation ist, wie kann ich mehr Geld verdienen? Der zweite ist, das ist der Herr Ehrgeiz. Er fragt, wie kann ich befördert werden? Der dritte ist, der Herr, ich möchte allen es recht machen. Und er fragt, wie kann ich andere glücklich machen mit meiner Arbeit? Und der Herr Egoist fragt, wie kann meine Arbeit mich glücklich machen? Und alle 4 sehen gestresst aus, haben keine Zeit, sehen gehetzt aus, sind kurz vorm Burnout, ihm fehlt die Freude und sie rennen allem hinterher. Der 5. ist der Herr Gnade und er fragt, in Licht dieser unbeschreiblichen Gnade von Jesus Christus. Wie kann ich Gott und anderen dienen? Und von außen sieht es aus, wenn die alle die gleichen Bibeln machen, aber von innen sind sie total unterschiedlich. Das, was sie antreibt, ist unterschiedlich. Die Frage ist, was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Aus welcher Motivation heraus gehst du arbeiten und hast keine Zeit? Aus welcher Motivation machst du die Dinge, die du tust? Tust du sie aus Gnade heraus und zu schauen, wie kann ich Gott und anderen dienen, durch das, was Jesus Christus gemacht hat, oder aus den anderen Motiven. Und ich glaube, dass wenn wir von der Gnade motiviert sind, und da kommen wir gleich zu, was das auch bedeutet, dass Gnade einfach eine Kraftquelle sein kann, um uns anzutreiben. Aus Gnade Gnade kann uns antreiben, das soll unser Füllstoff sein. Ohne Gnade brennen wir aus. Zweitens, ein Leben aus Gnade bedeutet, dass man moderat ist oder dass man maßvoll ist. Die moderate Kraft der Gnade. Und neben den Herrn Gnade gibt es noch den Mr. Perfect, den Herrn Perfektionismus. Und der Herr Perfektionismus, er ernährt sich von Fehlerlosigkeit und Perfektionismus. Doch sobald er einen Fehler macht, macht er sich auch selbst Vorwürfe. Sobald irgendwas nicht so funktioniert, wie er möchte, ist es total selbstzerstörerisch. Dann macht er sich fertig. Und dieser Perfektionismus, den bringt er auch mit in anderen Beziehungen. Beziehungen müssen immer perfekt sein. Wenn es nicht funktioniert, ist er enttäuscht. Und das Problem ist, dieser Mr. Perfect und dieser Menschentyp, der hier Perfektionismus hat, der wird ständig enttäuscht. Der wird vom Pastor enttäuscht, ja, der wird von der Gemeinde enttäuscht, der wird von anderen Menschen enttäuscht. Und wisst ihr, wer ihn auch enttäuscht? Gott. Selbst Gott enttäuscht diesen Mr. Perfect. Aber der Herr Gnade hat einfach eine moderate Erwartung. Er weiß, dass er nicht perfekt ist, er weiß, dass er Fehler macht, er weiß auch, dass andere Fehler machen und er akzeptiert das und er weiß, dass es okay ist, Fehler zu machen. Und der Herr Gnade macht sich nicht fertig, wenn mal was nicht funktioniert. Und der Herr Gnade weiß, dass seine Fehler und seine Unvollkommenheit ans Kreuz bringen kann. Denn er weiß, dass die Gnade Gottes ihn gerettet hat und dass es allein die Gnade Gottes ist, die ihn in den Himmel bringt. Der Herr Gnade weiß aber auch um seine körperliche Begrenztheit und er weiß, dass sein Körper Ruhe und Pflege braucht. Also, die motivierende Gnade treibt uns an, die gibt uns Motivation und die moderate Kraft der Gnade, die lässt uns zur Ruhe kommen. Die lässt uns chillen. Die lässt uns einfach wissen, dass wir uns in der Gnade auch ausruhen können, dass es nicht an uns liegt. Der dritte Punkt ist, die Gnade multipliziert sich selbst. Und das ist das, was ich auch lernen muss, ja, ganz stark und einige von euch auch. Der Herr Gnade weiß, dass er die Welt nicht retten kann. Und dass er nur so und so viel tun kann in seiner Arbeitszeit. Und er kennt den Spruch aus dem Predigerbuch, über dies hinaus, lass dich warnen, mein Sohn, denn vieles Bücher machen ist kein Ende und vieles Studieren ermüdet den Leib. Und deswegen muss der Herr Gnade auch nicht arbeiten bis zum Umfallen und versuchen, die Welt zu retten, sondern er kennt seine Begrenzung. Und das Schöne ist, er weiß, was er tut und er kann sich darauf verlassen, dass Gott den Rest macht. Er rechnet mit Gott. Der Herr Gnade weiß sogar, dass es letztendlich in Gottes Hand liegt, ob irgendwas gelingt, ob irgendwas funktioniert. Es liegt letztendlich in Gottes Hand, ob das Gott unvollkommene Arbeit segnet. Und Arbeit ist immer unvollkommen. Und viertens, Gnade befreit. Wenn du von deinem Terminkalender versklavt bist und wenn du mir heute nochmal sagst, ja, ich habe keine Zeit, alles so stressig hier und so, ja, dann muss ich sagen, dann bist du versklavt. Dann bist du nicht mehr selbstbestimmt in deinem Leben unterwegs. Dann frage ich dich ganz ehrlich, hast du noch Kontrolle über dein Leben, wenn du nie Zeit hast und alles so stressig ist und alles so viel ist und du nicht mehr klarkommst und du ständig überfordert bist? Bist du noch der Chef deines eigenen Lebens? Hast du noch Kontrolle? Sitzt du noch am Steuer oder bist du noch Beifahrer deines Lebens? Gnade will befreien. Gnade hat immer was Befreiendes. Gnade setzt immer was frei. Und vielleicht liegt es auch daran, vielleicht bist du auch ein Kontrollfreak. Also ich bin's. Im Gegensatz zu mehr Gnade muss dieser Kontrollfreaks alles wissen, alles kontrollieren, immer und überall dabei sein und alles machen. Und der Kontrollfreak, der versklavt ist, glaubt und denkt, dass alles an ihm liegt. Und damit geht er jeden auf den Keks. Der Herr Gnade kann abgeben. Er weiß, dass er nicht für alles verantwortlich ist. Und dass es Menschen gibt, die Dinge besser machen können als er. Und das Allerschönste ist, dass der Herr Gnade weiß, dass Gott absolut souverän ist. Und dass er einfach weiß, Gott kümmert sich auch um die kleinen Dinge im Leben, auch die Dinge, die ich vergesse, auch die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Es gibt Menschen, für die ist das Allerschlimmste, wenn sie nicht alles kontrollieren können. Aber der Herr Gnade weiß, ein Leben aus Gnade bedeutet, ja, ich gebe auch die kleinen Dinge wie die großen Dinge, kann ich Gott abgeben. Ich vertraue Gott. Und der Herr Gnade weiß auch, dass die Probleme, die ich manchmal kriege, einfach nur eine Verpackung sind für den Segen, für das Geschenk, was da drin steckt. Manchmal verpackt Gott Geschenke in Probleme. Und fünftens, Gnade, ein Leben aus Gnade bedeutet, dass du empfangen kannst. Gnade macht uns zu Empfangenen. Zu guter Letzt, der Gnade kann im Gegensatz zu den anderen Gnadengaben Gottes als Geschenk für sich annehmen. Das heißt, ein Leben aus Gnade heißt, dass ich die Gnade des Sonntags, so wie heute, ja, annehmen kann. Dass Gott einen Tag uns geschenkt hat, wo ich nicht arbeiten brauche, wo ich nicht mal was schaffen muss, wo ich nicht produktiv sein kann, wo ich einfach nur chillen kann. Das bedeutet auch, dass ich die Gnadengabe des Schlafes empfangen kann. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat seine Zeit gemessen, wie er am effektivsten schläft, damit er mehr arbeiten kann. Ja, der hat sogar ausprobiert, immer nur alle 2 Stunden für 10 Minuten zu schlafen und dafür, dass er dafür länger wach ist. Aber es ist ja ein Geschenk von Gott, dass wir schlafen können und dass wir auch genug Schlaf haben. Und das ist nicht nur irgendwas, wo wir unsere Zeit verschwenden. Oder die Gnade, Sport zu machen, sich um seinen Körper zu kümmern. Oder die Gnade der Familie und Freunde, dass man Zeit mit Familie und Freunde verbringt. Oder die Gnade, dass uns Gott eine Gemeinde geschenkt hat, wo wir mit Christen und mit Freunden zusammen sein können, im Hauskreis, in der Gebetsstunde, auch im Gottesdienst. Das sind alles Geschenke. Und ein Leben aus Gnade nimmt diese Geschenke an und sagt, ja, ich danke dir für Schlaf, ich danke dir für Sport. Ja, ich danke dir für Sport. Ja, ich danke dir für die Gemeinde, auch wenn sie manchmal nervt, ja, und der Pastor lange redet. Ich danke dir dafür. Ich danke dir einfach für das, was du mir schenkst und weil es gut für mich ist. Und auch wenn der Herr Gnade für ganz viele Arbeitskollegen von ihm als unproduktiv ansieht, so sieht ein Leben aus Gnade aus. Gott braucht keine Helden. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns zu wissen. Gott braucht keine Helden. Wisst ihr warum? Weil, ich sag mal, Gott ist selbst der Held. Und Gott hat sich als Held für uns geopfert. Und so sieht ein Leben voller Gnade aus. So. Wir haben jetzt viel gehört. Und ich glaube, es gibt einige Punkte, über die ihr nachdenken könnt, über die ich auch nachdenken muss. Lebe ich mein Christsein authentisch zur Ehre Gottes? Lebe ich ein Leben aus Gnade? Bin ich wirklich frei? Und wenn wir das Abendmahl feiern, ist das eine Riesenchance, wo du auch sagen kannst, ja, hier, ich bin gehetzt in meinem Leben, ich lebe kein selbstbestimmtes Leben, ich lebe nicht aus Gnade, ich renne allem hinterher. Ja, ich kann Gottes Geschenke wie Schlaf, wie Sport, wie Erholung nicht für mich annehmen. Oder ich muss alles kontrollieren und ich habe ein Problem damit, einfach Gott zu vertrauen. Es ist eine Riesenchance, jetzt hier einfach vor dem Abendmahl zu sagen, Herr, ich möchte das ändern. Ich möchte ein Leben voll aus Gnade leben. Das könnt ihr einfach Gott geben. Oder wenn du sagst, hier, ich lebe einfach ein Doppelleben, ich bin nicht authentisch, so wie Stephanus, so wie Martin Luther King. Könnte heute der Startpunkt für dich sein, wo du das einfach revidierst, wo du sagst, heute, ich möchte ein authentisches, lebendiges, riskantes, abenteuerliches Christsein leben. Und es tut mir leid, dass ich den Held gespielt habe in der Gemeinde, aber außen war ich nur fake. Ich bitte mal die Leute nach vorne, die beim Abendmahl helfen. Ich möchte einfach einladen, nehmt euch gleich ein paar Minuten, gebt das einfach Gott ab, sagt ihm einfach das, was euch beschäftigt, was euch bewegt. Und dann kommt nach vorne und feiert das Abendmahl. Das Abendmahl ist eine Gnadengabe Gottes. Das ist ein Geschenk für dich. Wo nochmal deutlich wird, dass er ja so gnädig war, dass er alles für dich getan hat, dass er dich so sehr geliebt hat, dass er auf die Erde gekommen ist und sein Leben für dich hingegeben hat. Und das wollen wir in Abendmahl feiern. Und ich lade alle ein, die sagen können, ja, Jesus Christus ist mein Herr und Meister. Ich habe Jesus Christus lieb und ja, ich liebe einfach Jesus. Dann komm nach vorne und feier mit uns das Abendmahl.